Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Lockerboat. Hallo und herzlich willkommen bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir schenken euch hier eine halbe Stunde Kopfreise. Mal geht's ans andere Ende der Welt, mal beginnen wir direkt vor der Haustür. Und in dieser Folge erlebt ihr was ganz Besonderes und etwas sehr Zeitgemäßes. Den Zauber der Langsamkeit. Einen grandiosen Slow-Motion-Film. Und dafür steigen wir auf ein Hausboot und begeben uns aufs Wasser. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian und mit an Bord ist
Silvia Tiburski. Sag mal, Tinka, du unterhältst dich doch vermutlich auch jenseits deines Jobs mit Leuten viel übers Reisen, oder?
Hello. Also wie gesagt, Reisen beginnt vor der Haustür und ist ja sehr, sehr viel mehr als ein Job. Also ja, dauernd.
Es geht mir auch so. Und neulich habe ich mich auf einer Party mit einer Frau unterhalten, die mir wirklich mit sehr großer Begeisterung erzählte, was ihr allergrößtes Urlaubshighlight im vergangenen Jahr war, das Hausbootfahren nämlich. Da habe ich total gern zugehört, weil ich in einer Segelfamilie groß geworden bin und dieses Leben auf dem Wasser auch total liebe. Und jetzt war ich aber lange nicht mehr segeln und vermisse das so ein bisschen. Insofern ist es sehr schön, dass wir heute über Urlaub auf dem Wasser sprechen. Und anders als ich hast du ja in Sachen Hausboot auch schon Erfahrung gesammelt.
Das war so vor rund 5 Jahren. Ich war für Merian unterwegs mit meiner Familie. Und ich erinnere mich noch total gut, wie wir am Tag vor der Tour am Ufer unterwegs waren. Das war südöstlich von Berlin. Und da trafen wir einen Mann, der da gerade an seinem Hausboot zugange war, und wir kamen mit ihm ins Gespräch und er meinte nur, ihr werdet sehen, eine Woche fühlt sich an wie 2. Und genau so war es auch. Also das Schöne ist, dass du komplett entkoppelt bist. Also bist entkoppelt von dem Tempo, das wir sonst so kennen, auch von den Perspektiven, die wir sonst so kennen. Das ist einfach was völlig anderes. Mir hat sich wirklich eine neue Welt eröffnet. Nicht nur was das Navigieren angeht, da kommen wir noch zu, sondern auch es ist einfach, du siehst völlig andere Dinge und das ist ja auch, also gerade diese Wasserwelten sind zum Teil ja riesig und weil man da sonst an die Ufer nicht immer rankommt und auch nicht unbedingt aus Wasser kommt, sind das neue Perspektiven und das tatsächlich ohne Funken Langeweile. Wir saßen da wirklich stundenlang und haben Vögel und sehr viele Mähroboter.
Mähroboter?
Die sind ja auf diesen Grundstücken, da waren überall Mähroboter unterwegs und Stege angeguckt. Wir hatten aber auch wirklich ein super Top-Wetter und immer mal kam dann aber auch ziemliche Hektik auf. Zum Beispiel gleich am ersten Abend, als einer unserer Jungs plötzlich rief, ob das was bedeutet, dass die eine Anzeige da langsam runterzählt auf 0.
Oh.
Also wir hatten den Tiefenmesser aus dem Blick verloren und wären wirklich um ein Haar direkt mal auf Grund gelaufen. Und auch direkt das erste Einparken war ein großes Happening. Wir sind mehrfach so hin und her gefahren und haben gedacht, wie sollen wir in diese Lücke reinkommen? Und dann kamen diverse Leute angelaufen und wir haben ihnen unsere Seile zugeworfen und alle haben geholfen und dann haben wir die auf ein Bier eingeladen. Also es ist sehr lustig.
Man hat schnell Anschluss.
Man hat schnell Anschluss an die Hausboot-Community, ja.
Wie schnell oder langsam ist man denn da auf so einem Hausboot eigentlich?
Ich schätze mal so 5 bis 9 km/h, soweit ich mich erinnern kann.
Also so Fahrradtempo fast.
Ist ein langsames Fahrrad.
Ja.
Naja, also du musst auch bedenken, wir haben ja keinen Führerschein.
Okay, also sehr entschleunigt unterwegs. Und wo genau? Du sagtest irgendwie südlich von Berlin?
Südöstlich von Berlin, genau. Das ist eine grandiose Wasserwelt da. Eine von ganz vielen in Deutschland. Also allein in Deutschland gibt es 700 Kilometer Wasserstraßen auf Flüssen und Seen, die man mit einem Hausboot befahren darf. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Aber allein das ist ja schon eine ganze Menge. Heute stellen wir euch 2 ganz unterschiedliche Hausbootreviere vor, in Deutschland und in Frankreich. Übrigens auch für alle, die auf dem Festland unterwegs sind, also die nicht aufs Boot steigen wollen. Es gibt 2 grandios schöne Landschaften, 2 Städte, die ihr garantiert nicht so auf dem Schirm habt und 2 sehr viel guten Wein. Wir reisen heute zuerst auf dem Canal du Centre und der Saône im Burgund und danach geht's in ein 2. Revier auf die Saale in Sachsen-Anhalt.
Beim Segeln ist es ja so, dass man ab der bestimmten Motorleistung deines Schiffes einen Bootsführerschein braucht. Das ist auch so ein bisschen nach Revier abhängig. Und auf einem Hausboot braucht man es aber nicht, glaube ich.
Nee, es gibt so die führerscheinfreien Boote und es gibt Reviere, die dann teilweise nur teils, es kommt immer auf die jeweilige Schleuse an und so weiter, führerscheinfrei sind. Und du brauchst dann aber eine Einweisung von etwa 3 Stunden. Die macht der Anbieter, der jeweilige. Das ist vorgeschrieben. Und dann bekommst du so einen Charterschein. Mit dem darfst du losfahren, maximal 12 km/h. Also mir kam diese Einweisung wesentlich kürzer vor. Wir waren aber auch tierisch aufgeregt und haben währenddessen auch irgendwie die Sachen im Boot eingeräumt.
Oh, da war man nicht so aufmerksam.
Also mein Freund war eher der tatsächlich sich die ganzen technischen Sachen klassisch, ne, hat erklären lassen. Ich auch versucht habe nachzuvollziehen, was welcher Knopf und so weiter. Genau, aber parallel haben wir uns auch schon so ein bisschen eingerichtet. Man muss auch echt sagen, diese Boote, also unseres war auch gar nicht so klein. Die sind ja sehr bei jedem Anbieter auch unterschiedlich groß, je nachdem, mit wie vielen Leuten man unterwegs ist. Und die sind so schon ziemliche Raumwunder. Natürlich ist es eng und uns wurde auch gesagt, bloß nicht zu viel mitnehmen. Aber man hat da schon so Schränke und so, wo die Sachen ganz gut verschwinden. Man hat eine kleine Küche. Es hat auch was sehr Heimeliges. Mhm. Und wie gesagt, wir waren bei super Wetter unterwegs, aber teilweise war es auch so heiß, dass wir ganz gern auch mal unter Deck gegangen sind. Also das ist schon möglich. Und ja, genau. Irgendwann geht der Mensch, der einem die Einweisung gibt, bei uns ist der bis zur ersten Schleuse mitgefahren, irgendwann geht der von Bord und dann ist erstmal so ganz viel, Hilfe, wie machen wir das jetzt und wo war nochmal welcher Knopf? Und ja, und irgendwann ist man dann... Aber so, man entwickelt ja so Routinen, auch mit diesen ganzen Schlaufen und so, die man immer machen muss. Da waren wir irgendwann.
Habt ihr vorher Knoten geübt?
Ein bisschen, ja. Wir sind heute mit einem Hausbootanbieter unterwegs, Lockerboat, der ausschließlich Strecken anbietet, auf denen man keinen Führerschein braucht. Ist also komplett Anfänger geeignet. Lockerboat ist einer der ältesten Anbieter. Du kannst Hausbooturlaub mittlerweile in 5 Ländern buchen bei denen, also Deutschland, Frankreich und dann Niederlande, Irland und Italien. Wie gesagt, wir starten heute in Frankreich.
Und das ist ja auch so eine grande Hausbootnation oder Nation. Da wurden im Laufe der Jahre ganz viele Kanäle angelegt, ursprünglich natürlich für den Transport von Gütern. Und diese Kanäle sind so angelegt, dass du über Flüsse und Kanäle theoretisch vom Atlantik heute bis ans Mittelmeer quer durchs Land fahren könntest. Ich habe das mal ausgerechnet. Man bräuchte so knapp 4 Wochen dafür.
Oh, das klingt toll. Danach bist du dann wirklich maximalst entschleunigt.
Ja.
Also du kannst absolute Tiefenentspannung erreichen, glaube ich, wenn du das einen Monat lang machst.
Das fühlt sich dann wahrscheinlich an wie 8 Wochen oder so.
Locker. Was übrigens noch für Frankreich als Hausbootvorreiter spricht, die haben schon in den 70ern die ersten Unternehmen so einen Freizeitskippermarkt entwickelt und da wohl auch richtig Pionierarbeit geleistet.
Ja. Sag mal, wie viele Kilometer würde man denn jetzt so am Tag ungefähr schaffen?
Wenn man sich nicht total stressen lassen will, wovon ich dringend abrate, keine Ahnung, so um die 30.
Mhm.
Wir können das ja mal kurz anhand so eines Beispiels durchspielen, wenn wir jetzt mal in unser erstes Reiseziel eintauchen. Das ist das Burgund, eins der landschaftlich schönsten Gebiete, ziemlich im Zentrum von Frankreich. Hauptstadt ist Dijon, Stichwort Zen.
Mhm.
Und abseits der großen Stadt bist du inmitten so ganz kleiner grüner Hügel unterwegs, schipperst über Flüsse wie die Sonne oder den Canal du Centre. Und du siehst so mittelalterliche Städtchen, Kirchen und Schlösser. Manche Gebäude sind so richtige Hingucker. Die haben ganz schön gemusterte, bunte Ziegeldächer, ganz typisch für das Burgund. Und natürlich Weingüter, übrigens UNESCO-Welterbe. Da wird vor allem Pinot Noir und Chardonnay angebaut.
Ah, da wären wir wieder beim Thema. Du willst ja immer sehr gerne essen auf
und trinken.
Und trinken auf den Kopfreisen. Ich überlasse dir diesen Part jetzt mal. Erzähl mal, was isst und trinkt man denn typischerweise in Burgund?
Also ich muss gleich mal dazu sagen, bevor ich jetzt sage, was man sich da alles holen kann. Das ist natürlich super, weil entweder kannst du von Bord gehen, wenn du angelegt hast und da irgendwo essen gehen oder du holst dir halt tolle Sachen und
kochst es selbst in deiner Kombüse.
Ja, oder in Frankreich brauchst du ja eigentlich nur Baguette, Oliven. Ein Chardonnay. Das fand ich auch echt so schön. Das ist so ein Gefühl von Freiheit natürlich auch, dass du da hast. Also Dijon-Senf natürlich. Wir sind ja beide große Senf-Fans. Wein natürlich. Dann gelten Weinbergschnecken als typische Spezialität. Da bin ich allerdings raus. Und das Schöne an Frankreich, speziell am Burgund, ist, in jedem noch so kleinen Städtchen gibt es ziemlich wahrscheinlich eine Bäckerei. Also du hast Croissants, Baguettes und Tartlets und all das als ständige Begleiter. Also die Grundversorgung für Genießer ist total gesichert. Genießer sind auch Patrick und Anna Hemminger aus Bayern. Und die beiden sind gerade mit ihren drei Kindern ein Jahr lang für ihren Blog travelandtaste.world unterwegs. Und sie sprechen mit Landwirten und Köchen, sind immer auf der Suche nach den allerbesten Lebensmitteln und Spezialitäten. Und genau in diesem Moment sind sie in Griechenland auf dem Peloponnes. Aber im September, da waren sie in Frankreich unterwegs und speziell die Region Burgund haben sie mit einer Penichette von Locaboat, also so heißen die Hausboote von denen auf Französisch, erkundet. Du hast vor ein paar Tagen mit den beiden gesprochen, aber bevor wir da reinhören, kannst du mal kurz die Route skizzieren, die die Hemmingers gefahren sind?
Die sind gestartet in Saint-Léger-sur-Dun, das ist am Canal du Centre. Und schon der erste Ort nach dem Starthafen, Saint-Léger, ist dann so ein richtiges Feinschmeckerparadies, Saint-Denis. Da kannst du dann direkt das erste Weingut besichtigen, das Château Saint-Denis. Das liegt so ganz klassisch in einem alten Schloss mit so einem uralten Gewölbe, in dem dann diese Eichenfässer stehen mit dem Wein. Und danach ging es kulinarisch weiter natürlich. Chauny heißt die nächste Stadt und die ist sehr bekannt für das Drei-Sterne-Restaurant Maison La Meloise. Der nächste Ort, Chalon-sur-Saône, ist im Vergleich schon eine richtig große Stadt, immerhin 45.000 Einwohner. Da bist du also so richtig mittendrin im Leben, kannst auch mal shoppen gehen, Museen anschauen. Und dann sind die aber auch immer wieder in diese kleinen, netten Örtchen gekommen.
So, jetzt lassen wir die Hemmingers mal selbst erzählen.
Wie seid ihr denn da zurechtgekommen?
Ja, wir haben ja erstmal so eine kleine Einführung gekriegt auf dem Canal du Centre. Mussten da einmal das Boot im Kreis drehen und rückwärts einparken. Und ja, ich habe diesen Instruktionen nicht so richtig gut zugehört. Wir fuhren also in die erste Schleuse rein und ich hatte erstmal überhaupt keine Ahnung, wie man das Schiff da festmacht, welche Knoten man macht, das Seil löste sich. Ich war sehr aufgeregt. Also ich habe erstmal das Ruder an Patrick sozusagen abgegeben, der Umstand, der aber auch beinahe von der ersten Brücke geköpft worden ist.
Wir hatten auch sehr starken Wind, muss man dazu sagen. Und so ein Hausboot zu steuern ist im Prinzip narrensicher. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man am Anfang nicht auf dem Schirm hat. Also wenn ich bei einem Auto lenke, dann reagiert das sofort. Ein Hausboot, dann kann ich wirklich zählen. 1, 2, 3 und dann fängt es an zu drehen. Und das Steuer ist ja hinten. Das heißt, das Hausboot dreht nicht wie das Auto mit der Schnauze zuerst, sondern mit dem Popo zuerst. Und bis man das so verinnerlicht hat, ich bin sehr hakelig unter der ersten Brücke durchgekommen. Links angestoßen, rechts angestoßen. Und unser Jüngster, der Jakob mit 5 Jahren, der sagte nur, Papa, Kopf runter, Brücke. Das war gut, es war knapp. Das ist auch was sie dir bei der Einführung natürlich sofort als allererstes sagen, bei Brücken Kopf runter. Es war knapp, aber wir haben es überstanden.
Also wunderbar war einfach, wir sind von diesem Canal du Centre auf die Saône abgebogen. Das ist ein richtiger Fluss dann schon. Da konnte ich sogar auch mal das Boot steuern. Und dann eben auf den kleinen Fluss Say. Und das war so wunderschön, naturbelassen, überall die kleinen Dörfchen, wo man anlegen konnte. Und wir sind bis zum Schluss gefahren, weiter konnte man nicht fahren, nach Luhan. Und diese Stadt, das war eigentlich unser Highlight. Da findet nämlich jeden Montag, wir waren zufällig montags dort, ein großer Geflügelmarkt statt. Seit dem Mittelalter. Und wir sind eben vom Boot in die Stadt rein. Unter den Arkaden hatten die Händler ihre Stände aufgebaut. Es gab die ganzen Hühner und Tiere, die laut kreischten und flatterten und piepsten. Und das war für alle ein riesiges Erlebnis. Sowas hatten wir noch nie gesehen. Was sehr schön waren die Städte, die wir gesehen haben. Also wenn man auf der Saône ist, hat man Chalon-sur-Saône. Da kann man anlegen, ist sofort mitten in der Innenstadt. Kann man um 12 Uhr ein Petit Blanc trinken, so wie alle anderen Franzosen auch. Oder ein Eis essen. Oder auch Tournus hat mir sehr gut gefallen. Eine wunderschöne Stadt, auch direkt an der Saône mit schönen kleinen Geschäften, Bäckereien. Das war toll einfach. Ja, und die Landschaft am Canal du Centre ist auch sehr schön. Überall die kleinen Chateaus, die man sieht, Weinreben, Weinberge. In Saint-Denis, da sind wir auch reingegangen ins kleine Städtchen, haben einen sensationellen kleinen Markt entdeckt, wo man den besten Käse gekauft hat, den wir je gegessen haben, vom heiligen Charles. Er nannte sich selbst der heilige Charles, weil er den besten Käse hatte. Und solche kleinen Erlebnisse machen so eine Hausboottour natürlich toll.
Vielen Dank, Anna und Patrick. Das mit den Brücken kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen.
Man hat es richtig im Kopf, oder?
Wir mussten, ich habe auch oft gedacht, oh Gott, wir müssen in Deckung gehen. Meistens ging es irgendwie, aber einmal wir hatten so ein Schattendach und das mussten wir ganz schnell runterkurbeln, weil wir uns einmal kurz zu sehr entspannt hatten und das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatten. Hat so gerade noch geklappt. Und was übrigens noch für Anfänger, was echt spannendes ist, es sind natürlich die Schleusen. Also in viele Flüsse Flüsse sind ja über die Jahrhunderte diese Schleusen eingebaut worden, um Höhenunterschiede auszugleichen, ne, damit die Schiffe dort besser durchkamen. Die meisten kennen es, aber nochmal so zur Erklärung, sind wirklich durch schwere Tore geschlossene Kammern, in die man reinfährt und die werden dann geflutet oder andersrum, das Wasser wird abgelassen. Und viele werden tatsächlich noch von richtigen Schleusenwärtern bedient, das dann aber nur zu bestimmten Zeiten. Manche bedient man selber. Ja, das ist immer spannend.
Und im Notfall kann man auch, glaube ich, immer mal jemanden anrufen. Okay. Und wie seid ihr damit klargekommen?
Also das war immer jedes Mal spannend. Teilweise musst du dann vorher dich schon mal an so eine Poller festmachen und erstmal warten, bis du reinkommst. Dann ist das ein ganz schönes Tetris. Da sind dann die Boote, da sind teilweise Kanus und die wirken dann so klein. Und das ist schon, dann musst du dich halt an diesen Pollern festmachen, aber natürlich nicht festknoten. Das darfst du natürlich nicht, weil dann würde das Boot ja kippen, wenn die künstliche Tide da kommt. Und das haben immer, also fast in jeder Schleuse hatte das irgendjemand nicht verstanden.
Die Schleusenwärter, also wir können ein Lied davon singen.
Ja, genau, wir haben sehr entnervte, sehr tiefenentspannte und sehr lustige Schleusenwärter getroffen. Wir hatten das dann schon auf dem Schirm und waren da relativ geübt, aber so ein Boot kriegt dann auch also wir hatten echt ein großes, das war schon ganz schön Gewicht, also waren da ordentlich am Ziehen. Und ja, wir hatten dann so einen Moment, wir haben unseren Kindern immer gesagt, ihr seid bitte sichtbar. Man hat wie so ein kleines, also man steht ja draußen am Steuer, aber drinnen kann man auch quasi, es ist wie so eine kleine Kapitäns, wie sagt man, Brücke? Ja. Mini-Kapitänsbrücke.
Also wenn man bei Regen fährt, ist man
kann
da
man, genau, drin. Kann okay. man drinnen das Boot führen. Und wir wollten immer, dass unsere Kinder da stehen und dass wir sie sehen. Der Kleine war echt noch klein und naja, mitten in der Schleuse irgendwann gucke ich und sehe sie nicht mehr. Und wir waren drei Erwachsene und haben wirklich laut gerufen, auf das Boot geklopft und wussten, sie müssen uns hören, wenn sie da drin sind. Wir wurden immer panischer und irgendwann ist einer gucken gegangen und wie sich dann rausstellte, hatten sie die Schleuse als den Moment auserkoren, wo sie sich mal richtig gut verstecken, weil dieses Boot ja diese tollen Schränke hat.
Oh, super Spaß. Oh Mann.
Ja, also so viel zum Thema Schleusen. Aber Schleusen wirklich, ich habe mich am Schluss immer gefreut auf die Schleusen. Mhm. Jetzt machen wir mal einen Sprung in ein anderes Weinanbaugebiet, in das nördlichste Deutschlands und das liegt an der Saale. Aber vorher stellen wir euch die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Darin geht es um Reiseziele, die euch die Redaktion für 2025 besonders ans Herz legt. Die Expo-Stadt Osaka zum Beispiel, die Kulturhauptstädte Chemnitz und Gorizia, Nova Gorica, die grüne Hauptstadt Vilnius, Armeniens Hauptstadt Jerewan, das japanische Viertel von Düsseldorf, Kanadas östliche Halbinsel Nova Scotia, den Tegernsee, wo sich sehr viel tut.
Außerdem passend zum Thema heute der Trend zu Hotels auf dem Wasser, die Geschichte des Hotel Plaza in New York, ein Guide durch den Züricher Hauptbahnhof und ein Gourmet-Guide durch Luxemburg von unserem Kollegen Olaf De Harde. Den habt ihr in der letzten Folge kennengelernt. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. Und jetzt nach Sachsen-Anhalt an die Saale.
Lass uns doch erst einmal über diesen Fluss sprechen. Die Saale ist, wie ich, ursprünglich eine Bayerin. Ihre Quelle liegt in der Nähe von Hof im Fichtelgebirge. Dann fließt sie durch Thüringen und mündet schließlich in Sachsen-Anhalt in die Elbe. Hier, an ihrem Unterlauf, kann man seit 2024 mit den Hausbooten von Lockerboat fahren. Genauer gesagt zwischen Kalbe, das ist kurz vor der Mündung der Saale in die Elbe, und Merseburg, das liegt ungefähr 10 Kilometer südlich von Halle. Also echt abwechslungsreich und interessant. Das ist dann die Strecke auf der Saale, die man führerscheinfrei befahren darf, so um die 100 Kilometer. Abgeben, das ist wichtig, muss man das Boot dann wieder am Starthafen in Bernburg. Es sind, wie auch im Burgund und in anderen Ländern, in denen man mit den Penichets fahren kann, immer Rundtouren. Das war bei uns auch so und das ist irgendwie aber auch ganz cool, weil du fährst den Film los und in einem noch völlig anderen Zustand, als wenn du dann wieder zurückspulst eine Woche später. Und dann war so, ach stimmt, und da war das und da war das. Also ich fand das total super. Da merkst du auch wirklich, was diese Art des Reisens mit dir gemacht hat.
Mhm, stimmt. Tatsächlich. Man hat den Selbstvergleich.
Ja.
100 Kilometer klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber... Na, wir sind ja sehr entschleunigt, doch viel mehr als man denkt, denn da steckt richtig viel drin in dieser Strecke. Das ist eine echt abwechslungsreiche Landschaft hier an der Saale. anfangs noch relativ flach, so umherum Bernburg. Und dann hast du rund um Plötzkau relativ viel Wald. Bei Rothenburg, das ist so nach einem guten Drittel der Strecke, kommen dann so rötliche Felsen. Das sind so steile Abhänge. Und so ab Wettin wird es dann schon fast ein bisschen bergig. Und abgesehen von dieser vielfältigen Landschaft begegnet uns hier sehr viel Kultur. Schon in Bernburg kannst du dir dann eine sehr schön renovierte Altstadt anschauen mit Kopfsteinpflaster und Fachwerkhäusern. Und direkt am Fluss hast du dann so eine richtig filmreife Kulisse. Da thront über einer dicken grauen Mauer mit so Zinnen, also wirklich Mittelalter pur, die gerade neu renovierte und mehr als 1000 Jahre alte Bernburg. Also eine von sehr vielen Burgen hier.
Wow, Silvia, du bist ja richtig in deinem Element.
Ich und Schlösser.
Was kommt denn jetzt noch alles?
Ich höre gleich auf, verspreche ich. Aber ein Highlight dieser Bernburg ist ihr imposanter Rundturm. Das ist der Eulenspiegelturm. Ob es den Eulenspiegel wirklich gab, weiß man ja nicht so genau. Aber es lohnt sich da mal, in diese Türmerstube raufzusteigen. Da hast du nämlich schon einen sehr schönen Blick auf die Altstadt und auf die Saale.
Das klingt gut, weil da kann man sich dann quasi den Weg schon mal so ein bisschen angucken.
Genau.
Viele Burgen also, noch eine Parallele zum Burgund. Die Saale, das fand ich total interessant, die war früher ein Grenzfluss zwischen diversen Fürstentümern und deswegen hat fast jedes Mini-Örtchen halt dann seine eigene Burg. Mhm. Wobei Örtchen passt jetzt nicht ganz zu unserer nächsten Hafenstadt, in der wir mit unserem Hausboot festmachen werden. Wettin, das hast du schon erwähnt, mit immerhin 10.000 Einwohnern. Die Burg Wettin, die liegt fast wie die in Bernburg, so direkt am Fluss. Das allerdings, die in Bernburg ist eine Museumsburg. In Wettin ist da heute eine Schule drin untergebracht. Aber ihr könnt eine Burg- oder Stadttour buchen, was ich euch sehr empfehle. Alle Infos dazu wie immer in den Shownotes. Und neben der Burg Wettin verläuft übrigens der Saale-Radweg. Wir hatten damals unsere Räder auf unserer Tour nicht dabei und haben das manchmal echt bereut. Bei Lockerboat kann man die mieten und es gibt extra Radständer auf dem Deck. Und das empfehle ich wirklich total.
Ist man so ein bisschen mobiler auch.
Man ist mobiler und es ist halt dieser Perspektivwechsel. Es ist immer so ein bisschen entweder oder, ne? Wenn du dich total aufs Wasser begibst, dann hast du nur diese Welt. Und manchmal liegen ja, weiß ich, einen Kilometer weiter weg dann die besonders gute Bäckerei oder so. Und dann siehst du noch mal ein bisschen mehr von dem Ufer. Also ja. Fahrräder, sehr gute Idee.
Und noch ein Tipp für diejenigen, die Lust haben, sich so nach diesem Schippern dann noch so ein bisschen die Beine zu vertreten. Auf dem Weg von Bernburg nach Wettin kommt ihr an Plötzkau vorbei. Und am Parkplatz am Plötzkauer Schloss, noch ein Schloss, beginnt der sehr schöne Wanderweg durch das Schutzgebiet Plötzkauer Auenwald. Das ist so ein absolutes Paradies für Vogelfreunde. Wenn man so richtig viel Glück hat, sieht man da vielleicht sogar einen Eisvogel. Die finde ich ja sehr hübsch.
Ich höre die Begeisterung, musste ich aber leider trotzdem wieder an Bord holen, Silvia, und dir Merseburg zeigen. Schloss Merseburg, schon wieder ein Schloss. Ist ein richtig hübscher Renaissancebau, so hübsch übrigens. Das finde ich sehr lustig, dass ein Adliger mal versucht hat, sie in Lettland nachzubauen. Also er wollte eine Kopie davon, hat aber nicht so richtig geklappt wohl. Im Original sitzt heute die Stadtverwaltung von Merseburg. Kannst aber natürlich trotzdem eine Tour machen und es dir anschauen. Und unabhängig davon ist das Kulturhistorische Museum da drin untergebracht. Und ja, Merseburg überhaupt sehenswert. Und wir sind jetzt ja schon einmal die Saale flussaufwärts, sprich nach Süden gefahren. Aber weil wir ja eine Rundtour machen, kehren wir dann auch wieder um und machen Halt in einer Stadt kurz vor Merseburg, die größte Stadt auf unserer Tour. Und die ist für viele, die sie besuchen, eine totale Überraschung. Halle. Universitätsstadt, Geburtsstadt des Komponisten Georg Friedrich Händel. Dem begegnet man auch gleich, wenn man über den Marktplatz schlendert. Da steht er. Überlebensgroß und ich würde mal sagen, gut im Futter und gut in der Bronze aus seinem Sockel. Da werden dann auch jedes Jahr im Juni die Händel-Festspiele eröffnet. Das ist irgendwie ein großes Ding in Halle. Das sind so zwei Wochen, in denen vor allem Kirchen, aber auch an vielen anderen Stellen Orgelnächte stattfinden. Es gibt aber auch Konzerte an der Oper, an der Universität. Es gibt viel Open Air. Du merkst hier wirklich, dass Halle eine echte Musikstadt ist, aber eben auch sehr jung. Eine Unistadt mit vielen Studenten. Also wer jetzt Händel nicht mag, der kann halt trotzdem unbedingt nach Halle kommen. Da ist viel Musik drin.
Noch ein großer Künstler war der Stadt sehr verbunden, nämlich der Maler Lionel Feininger. Seine Bilder haben einen ziemlich großen Wiedererkennungswert. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Es sind so geometrische Formen, die sie unterteilt sind. Und er war Lehrer am Bauhaus in Weimar und Dessau, bekam dann aber 1929 den Auftrag, einige Gebäude der Stadt Halle zu malen. Und dafür bekam er ein kleines Atelier. im Turm der Moritzburg. Und ja, da saß er dann und malte und dabei hat er sich in Halle verliebt. Und seiner Frau, Julia, schrieb er, Halle is the most delightful town. Das fand ich so einen schönen Satz. Das Kunstmuseum Moritzburg hat heute 3 Werke von ihm noch. Und außerdem sehr viele Bilder seiner Malerkollegen aus dieser Zeit. Zum Beispiel Max Pechstein, Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner. Das Museum Moritzburg hat aber auch eine tolle Design- und Fotoabteilung und auch eine tolle grafische Sammlung, unter anderem mit Werken von Feininger und Kollegen, die seht ihr dann also. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
Halle is the most delightful town. Das ist natürlich ein schöner Satz, aber der ist ja nun schon fast 100 Jahre alt. Du hast noch jemanden aufgetan, der uns aus der delightful town hier und heute erzählen kann. Das ist ein echter Hallenser, der Schriftsteller Matthias Jügler. Der ist 1984 in Halle geboren, dort aufgewachsen und war vor 2 Jahren auch Stadtschreiber von Halle und hat in dieser Zeit einen Roman geschrieben, der den schönen Titel Maifliegenzeit trägt. Der passt ganz gut zu unserer Hausboottour hier durch diese Flusslandschaft, denn erstens ist Matthias Jügler ein passionierter Angler und die Saale und ihr Nebenfluss Unstrut spielen eine große Rolle in diesem Roman.
Was ist die Saale für ein Fluss?
Das klingt erstmal gar nicht so charmant, aber die Saale ist gar kein besonderer Fluss. Wie der Rhein, der ganz klein anfängt und dann anschwillt zum größten, mächtigsten Fluss, den wir hier haben. Und es ist auch nicht die Elbe, aber es ist vielleicht stellvertretend für vieles in Ostdeutschland etwas, das man nicht so gut kennt. Auf den ersten Blick erstmal nur denkt, so Saale, ja, schon mal gehört. Und wenn man dann zum Beispiel dort im Süden, wo die Unstrut in die Saale mündet und wir haben die Weinberge. Das ist einfach unfassbar schön.
Kann man in der Saale auch baden?
Also baden kann man ganz, ganz unbedingt. Zum Beispiel dort, wo ich immer stand, gleich an der Röpziger Brücke. Wenn man da so ein bisschen den Pfad, man breitwegerig und Weißklee so vorbeigeht und dann kommt so eine schöne Stelle. Man hat fast Sandstrand da. Es geht ganz leicht rein und man kann da auf jeden Fall baden.
Tiere, die ich mit Flüssen verbinde, sind so Biber und Eisvögel. Gibt es die auf der Saale, in der Saale?
Ja, unbedingt. Also das sehe ich ganz oft, zum Beispiel den Eisvogel. Man sieht viele Tiere, Füchse, Fledermäuse. Dann hört man den Uhu oder man sieht ihn, beziehungsweise Waldkauz. Dann gibt es den Waschbär, den Biber, natürlich auch die Nutrias, die sind auch nachts unterwegs. Und natürlich all die Fische in der Saale. Es gibt über 20 verschiedene Fischarten. Das ist doch der Wahnsinn.
Hast du eine Lieblingsstelle?
Ja, die habe ich. Die ist in der Nähe von Holleben. Das ist ein ganz kleiner Ort, auch südlich von Halle. Da muss man 10 Minuten über ein Feld laufen. Und Menschen sind faul. Und vor allem Angler, die wollen am liebsten aus dem Auto aussteigen und sofort die Angel auswerfen. Das heißt, ich war da immer alleine. Und das war wunderschön. Ich saß da und es war im Sommer, Juni, Juli und es war schon relativ lange dunkel. Das heißt, es war schon locker Mitternacht. Und habe auf Zander und Aal geangelt und auf einmal hörte ich, dass über mir, so ungefähr 5 Meter, ein Uhu sich gemeldet hat. Also ich hörte dann 5 Meter über mir dieses Uhu. Ich dachte mir noch, Gott, ist das toll.
Eine andere Besonderheit sind die Weinberge rund um die Flüsse Saale und Unstrut. Bist du ein Weinfreund?
Es gibt ganz, ganz feine Weine, Saale und Unstrut. Letztens saß ich mit Freund zusammen und seiner Frau und sie haben mir Wein eingegossen, Weißwein. Also es war vom Weingut Lützgendorf. Der hat unfassbar gut geschmeckt. Für die Menschen in der Region Saale und Unstrut bedeutet das ganz, ganz viel. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man aus Süddeutschland kommt und gefühlt an jeder Ecke, an jedem Hang ist eine Weinrebe und da trinkt man halt Wein. Das ist für den Osten Deutschlands was extrem Besonderes. Und das bedeutet den Leuten viel.
So, diesen Faden, den greife ich jetzt nochmal auf.
Na klar.
Dafür, dass wir in diesen 2 Regionen unterwegs sind, haben wir noch viel zu wenig über Wein gesprochen.
Ist das so?
Ja, wir sind in Deutschlands nördlichsten Weinanbaugebiet. Je weiter man von Bernburg aus nach Süden fährt, desto hügeliger wird's, hast du ja schon gesagt. Und auf einigen dieser Hänge südlich von Halle und Merseburg wird Wein angebaut. Vor allem Weißweinsorten. 2 Weingüter, das Weingut Türkind und das Weingut Klaus Böhme, haben übrigens unsere Kollegen vom Feinschmecker gerade ausgezeichnet. Und dann gibt's noch den nördlichsten dieser Saale-Weinberge, der liegt bei Bernburg und trägt den schönen Namen Valladala.
Valladala.
Das ist ein Lehr- und Versuchsweinberg der Hochschule Anhalt. Einmal im Jahr, dieses Jahr am 4. Juni, bieten die so Weinbergwanderungen an. Und da gibt's dann auch Musik, Essen, Wein, den blauen Bernburger und so, ich glaube auch sogar selbstgebranntes. Könnte also lustig werden am 4. Juni am Walladalla. Infos verlinken wir euch natürlich wieder in den Shownotes. Und dann wird es noch besser, Silvia.
Wie kann es jetzt noch besser werden?
Ja, es kann noch besser werden. Zu dieser sehr abwechslungsreichen und besonderen Landschaft gehören nämlich auch Hopfenplantagen.
Ich finde Hopfenplantagen rein optisch schon total toll.
Ja, die sind toll.
Also die sehen wirklich aus wie so Wandteppiche, finde ich.
Ja, ja.
Echt schön.
Und zum Beispiel bei Baalberge, das ist etwa 3 Kilometer von Bernburg entfernt. Und allein dafür lohnt sich sehr, die Räder mitzunehmen.
Wo wir jetzt schon bei meinem Lieblingsthema Botanik waren.
Sind wir bei der Botanik?
Absolut, ja. Weil dieses Hausbootrevier, in dem wir uns bewegen, das fällt so ziemlich genau mit diesem Naturpark Unteres Saaletal zusammen. Und wer sich da mal die Beine vertreten möchte nach so einer längeren Hausbootfahrt, kann das tun auf richtig schönen Lehrpfaden und Wanderwegen durch dieses Schutzgebiet. Da hast du zum Beispiel jetzt ab März, April so ganze Teppiche mit Frühlingsblumen, darunter meine Lieblinge, die Kuhschelle mit so glockenförmigen, oft lila Blüten. Sieht sehr hübsch aus.
Ja, und um dich jetzt wieder zu dem Thema Genuss zurückzuholen, ein paar Kilometer westlich von Halle beginnt bei Zappendorf die Weinstraße Mansfelder Seen. Das wäre ein Ausflug, für den man dann auch wieder definitiv ein Fahrrad braucht. Zappendorf ist so um die 15 Kilometer von Halle entfernt. Und entlang dieser Route, die führt bis nach Eisleben, findest du Weingüter und Restaurants ohne Ende.
Sehr schön. Da packen wir uns jetzt gedanklich mal noch ein paar Flaschen an. Und nehmen die für ein Picknick mit auf unser Hausboot und dann, fürchte ich, müssen wir tatsächlich langsam die Rückreise antreten.
Ich war gerade so schön entschleunigt.
Ja, das behältst du dir einfach bei.
Genau. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gern unter podcast@merian.de. Die nächste Folge gibt es am 28. März. Dann reisen wir in ein Land, das auch eine ganze Menge Burgen und Schlösser zu bieten hat. Es geht nach Wales. Da wird Silvia noch unterwegs sein im März. Ich bin sehr gespannt, was du uns dann zu erzählen hast.
Ich werde dich und euch auch natürlich mit vielen Fotos versorgen. Schaut doch mal auf Mirians Instagram-Account. Und vielleicht bringe ich dir auch ein Souvenir mit, Tinka.
Ich werde das verfolgen und freue mich drauf. Bis dahin, schön, dass ihr heute mit uns an Bord wart. Macht's gut.
Tschüss.